Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Tag 2 der Judgment Days ist beendet. Wir kennen die 16 Qualifikanten, die zu den 16 Gesetzten im Crucible Theater dazustoßen werden. Auch der heutige Tag bot nach dem gestrigen tollen Auftakt in die Entscheidung der WM-Qualifikation einiges an Action. 8 weitere Spieler sind mit dabei. Wir erleben ein weiteres Debüt im Crucible und es gab die ein oder andere dramatische Szene mit gleich 3 Decidern, die wir auch heute wieder erleben durften. Wie das Ganze zustande kam, wie die 8 Matches liefen und naja, ob so nicht unbedingt die ganz tollen Sympathieträger im Crucible dabei sein werden, darüber sprechen wir jetzt hier bei Total Clearance und das tun wir heute mit Noah. Grüße nach Österreich.
Schönen guten Abend, lieber Christian.
Guten Abend. Wie hat dir denn die Quali so bisher gefallen? Also wir haben ja noch nicht gesprochen seit Beginn der Qualifikation, aber das waren jetzt 9 ordentliche Tage mal wieder in Sheffield.
Ja, Wahnsinn, was da wieder abgelaufen ist. Das war wirklich schon ein Turnier im Turnier. Also diese Qualifikation ist weit mehr als nur eine Qualifikation, wie man das von den anderen Turnieren aus der Snooker-Szene kennt, also natürlich mit Highlights gespickt, wie die beiden Maximum Breaks in einem Match von Jackson Page, ein absolutes Highlight und dann natürlich auch in den letzten beiden Tagen diese Judgment Days mit der Konferenzübertragung von World Snooker, also das hat sich wirklich in den letzten Jahren als Klassiker entwickelt, diese Quali, und für wirklich große Snooker-Fans, wie wir das sind, ist das ein absolutes Muss, das auch sehr intensiv zu verfolgen.
Und es bietet ja auch immer wieder enorm viel Spannung und enorm viel Potenzial, eigentlich das auch bei anderen Turnieren zu nutzen. Ich habe es bei dir selber gelesen heute mit der Konferenzschaltung. Das sollte man auch woanders mal nutzen. Und zwar nicht nur im Tempodrom, wo das für die Zuschauer ja vor Ort Standard ist. So eine Konferenzschaltung, wenn man gleich mal 6, 7 Tische auf einmal sieht. Ist schon irgendwie cool, wie die WM-Qualifikation die beiden entscheidenden Tage inszeniert sind.
Ja, und vor allem sind da Leute am Werk, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Also allen voran Dave Henton, der einer der besten Kommentatoren ist im Snooker. Dann auch mit Stephen Halberth, der ist ein sehr guter Experte für mich, auch wie ich es mit Ken Doherty, Rob Walker, der die Interviews macht, schon auf bekannte Art und Weise. Also das ist auch ein sehr, sehr gutes Team, das da dahinter steckt. Und man kennt es ja aus dem Fußball. Da ist es auch sehr, sehr beliebt, diese Konferenzübertragung. Und auch sehr umstritten bei den TV-Rechten, wie wir wissen. Also da wird darum gebettelt und im Snooker ist es für mich eigentlich noch nicht so aufs Tapet gebracht worden, dass man das eigentlich auch außerhalb der Judgment Days machen könnte. Vor allem, und das hat ja auch Kati angesprochen im Podcast, in den ersten Runden der Turniere würde sich das auf alle Fälle anbieten, das öfters auszuprobieren.
Wir werden sehen, ob man das nutzt. Ich bezweifle es jetzt tatsächlich, dass man da großartig was ändert. Aber es ist wunderbar, dass wir das bei den Judgment Days so genießen können. Und es gab auch ein paar interessante Ergebnisse, die wir dann heute mal so Stück für Stück durchgehen können. Der erste, der sich heute qualifiziert hatte, das war Fan Zhengyi mit einem deutlichen 10-4 gegen Michael Holt. Und auch Hossein Wafai kurz danach direkt auch mit dem gleichen Ergebnis durch. Ja, kann man relativ schnell abhaken. Da war für die beiden ja dann letztlich von der Weltrangliste aus gesehen auch Außenseiter nicht so viel zu holen.
Na, das, du sagst es richtig. Das waren eigentlich die Matches, wo man schon von Anfang an absehen hätte können, dass die das sind, die als erstes zu Ende gehen werden. Und das war dann auch wirklich so der Fall. Aber vor allem die Leistung von Hossein Wafai habe ich als sehr, sehr gut empfunden. Ich glaube, insgesamt waren es 5 Centuries am heutigen Tag. Also das war wirklich nochmal ein Ausrufezeichen am Ende der Qualifikation und gehört für mich auch definitiv zu den Qualifikanten, die man als gesetzter Spieler nicht haben möchte morgen bei der Auslosung.
Das glaube ich auch. Hossein Wafai wird da sicherlich einer sein. Ich bin ja gespannt, ob Ronnie O'Sullivan jetzt mit seiner Absage im Prinzip nur noch auf seine Auslosung wartet und danach dann entscheidet. Er könnte zum Beispiel auf Daniel Wells ja treffen oder auf Hossein Wafai oder auch auf Ali Carter. Auch mit dem hat er ja schon ein paar Momente erlebt im Crucible. Und nachdem ich zwischendurch dann heute so das Gefühl hatte, na, vielleicht geht da doch noch was für Hego Kyung, so in der Mittelphase des Matches, so kurz vor Ende der ersten Session, hat Ali Carter dann am Abend dann doch relativ kurzen Prozess gemacht.
Ja, also das war dann wirklich am Abend eine Leistungssteigerung von ihm, wobei mir vor allem die erste Session überhaupt nicht gefallen hat. Es war auch schon das Match gegen Ian Burns wirklich nicht so überzeugend vom Captain. Und dann im Interview mit Rob Walker ist er mir da ein bisschen schlauer geworden. Er hat nämlich mit durchaus größeren Nackenproblemen zu kämpfen, die ihn sehr, sehr beeinträchtigen. Hat auch gesagt, im Match gegen Ian Burns, wenn also das mit 3:6 hinten gelegen wäre nach der ersten Session, hätte er wahrscheinlich sogar aufgegeben. So war es ein 4:5 und hat das Match dann noch gedreht. Und auch heute, man hat jetzt, finde ich, während des Matches gar nicht so gemerkt, aber durch die Erläuterungen im Interview ist es dann klar geworden. Natürlich Nackenprobleme und die Position beim Snooker ist jetzt nicht die ideale Kombination. Für das, glaube ich, hat er sich sehr, sehr gut rübergerettet und auch die Faust geballt. Und ich glaube, es ist jetzt insgesamt die 19. Qualifikation für die WM, aber trotzdem wie bei der ersten. Also man sieht schon, was diese geschaffte Quali auch mit den Routiniers noch macht.
Und ich glaube, Ali Carter, also nicht nur, dass er jetzt ja der Höchstplatzierte ist, der sich durchgesetzt hat in der WM-Quali, sicherlich auch einer, den die meisten der Gesetzten vermeiden wollen. Wobei da immer mehr die Frage ist, ob es überhaupt noch leichte Lose gibt fürs Crucible, ne? Also.
Das ist eben die Sache, ja. Also mittlerweile, das bestätigt ja auch die ganze Saison, oder? Es ist
Ja.
immer wieder Platz möglich für Überraschungen. Und das war auch innerhalb dieser Quali so, dass da Leute sehr, sehr weit gekommen sind, wo man das eventuell nicht gedacht hätte. Also ich glaube auch, dass das bei der WM selber dann so weitergehen wird. Und da jetzt, also ein Los zum Spazieren, also zum Drüberfahren, gibt es für mich gar nicht mehr, muss ich dir ehrlich sagen.
Das stimmt. Selbst so Spieler wie Pang Yong-Chu, der aber auch sich heute durchgesetzt hat mit 10:6 gegen Jamie Jones, selbst der könnte einigen gesetzten Spielern gefährlich werden. Vor allem, wenn das Breakbuilding so souverän und konstant funktioniert, wie es dann auch heute gegen Jamie Jones der Fall war.
Ja, wenn wir gerade vor Überraschungen gesprochen haben, also für mich war es eine Überraschung, dass Jamie Jones überhaupt so weit gekommen ist, weil die Saison, was ich so in Erinnerung habe, war jetzt nicht so wirklich, hätte das nicht so hergegeben, dass der hier wirklich die Judgment Days erreicht. Aber für Pang Yong-Shu jetzt, glaube ich, die dritte Teilnahme in Folge im Crucible Theater. Also da kommt dann schon langsam auch eine Konstanz herein und das hat er sich verdient. Auch ein Spieler, den du erst einmal schlagen musst, weil er auch für mich schon in jungen Jahren ein sehr komplettes Spiel hat. Guten Mix aus Scoring und auch weiß, wann er dann aussteigen muss oder wann es besser ist, das Hirn einzuschalten und safe zu spielen. Also wie du gesagt hast, auch Pang Yong-Shu, überhaupt die Anzahl der Chinesen mit einem neuen Rekord, also was die wieder geleistet haben in dieser Qualifikation, sehr, sehr beeindruckend.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Das habe ich mich auch auf dem Zettel, dass wir sehr viele Chinesen dabei haben. Aber erstmal müssen wir weiter durchgehen durch die Matches. Der nächste, der das dann geschafft hat, da freue ich mich natürlich persönlich auch sehr, war Joe O'Connor. Und ich hatte gestern so ein bisschen die Befürchtung, nachdem ja Jackson Paige so phänomenal gespielt hat in dieser WM-Quali, ja als erster Spieler der Snooker-Geschichte zwei Maximums in einem Match gespielt hat, dachte ich, das wird eine harte Nummer. Und die wurde es auch tatsächlich. Es war qualitativ ein sehr hochwertiges Match, was sich Joe O'Connor und Jackson Paige da geliefert haben. Aber was ich sehr gut fand, ist, dass Joe O'Connor einfach immer ruhig, immer stabil geblieben ist. Und ich glaube, der wird auch ein unangenehmes Los, egal auf welchen der gesetzten Spieler er trifft.
Ja, das hat er auch schon letztes Jahr gezeigt, wo er gegen Max Selbe gewonnen hat. Also, den will man auch nicht unbedingt haben in der ersten Runde, aber du sagst das richtig, Jackson Paige mit dem Selbstvertrauen der zwei Maximum Breaks und so wie der Anfang war, er war ja auch schnell mit 2:0 in Führung gelegen. Da hätte man durchaus denken können, okay, der macht jetzt einfach nahtlos weiter und dann kann man aus Sicht von Joe O'Connor sagen, ja, okay, ein Jackson Paige kann auch einmal 4, 5 Frames in Folge gewinnen, ohne dass der Gegner da was mitkriegt. Der hat das Vermögen, das und auch das Scoring-Potenzial, das zu schaffen. Aber Joe O'Connor hat es dann geschafft, doch das Spiel auch von der Art, wie es gelaufen ist, die Frames auf seine Seite zu ziehen. Und das war sein ganz großer Bonus. Und das ist ihm eigentlich bis zum Schluss gelungen. Und am Ende, ich meine, du bist ja natürlich bekanntlich ein sehr, sehr großer Fan von ihm, nicht nur du. Also der ist wirklich auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl und dem freut man sich wirklich. Wobei ich schon sagen möchte, für Jackson Paige ist es deswegen schade, weil er es sich verdient gehabt hätte, nach diesem wirklich Rekord, da zwei Maximums in einem Match, dass er da im Crucible nochmal richtig abgefeiert hätte werden können von Rob Walker und dem Publikum. Das wäre schon schön gewesen, aber ist jetzt leider nicht der Fall.
Vielleicht nutzt ja noch ein anderer Spieler die Chance und spielt auch noch zwei Maximum Breaks oder das zweite dann bei Triple Crown Events, dann müssen sie die 147.000 Pfund teilen. Aber so hat die Jackson Patriots erstmal drinne. Joe O'Connor wird im Crucible dabei sein. Dann kommen wir jetzt zu den drei dramatischen Entscheidungen, die drei Decider, die es heute gab. Gestern gab es ja zwei, die knapp an David Gilbert und Daniel Wells gegangen sind. Heute machte dann Lepe Fan den Auftakt bei seinem 10-9 gegen Gao Yang. Da war ja quasi in diesem Match der dritte Debütant fürs Crucible dieses Jahr garantiert. Und es hätte beinahe den zweiten Amateur dann gegeben. Gao Yang nach Zhao Shintong hätte der zweite Amateur dieses Jahr werden können. Und ich glaube, wenn man Gao Yang vor der WM-Quali gesagt hätte, du schaffst es bis in die Judgment Days und lieferst dir ein phänomenal knappes, enges Rennen, dann hätte der gesagt, okay, nehme ich auf jeden Fall. Aber so wie das Match gelaufen ist, ist das eigentlich eine enorm bittere Niederlage für Gao Yang.
Wobei, aus dieser Niederlage kann man natürlich auch einiges mitnehmen für die Zukunft, was man auch besser machen kann. Also aus jeder Niederlage, auch wenn die jetzt natürlich, wie du richtig sagst, sehr schmerzhaft ist, muss er das Positive draus ziehen. Und dass der hier in der Runde zuvor einen Stephen Maguire mit 10-3 wirklich aber keine Chance lässt, das, glaube ich, hätte sich keiner gedacht. Also auf dem muss er aufbauen unbedingt, auch ein weiterer junger Chinese mit extrem großem Potenzial. Aber wenn man sich das anschaut, im letzten Frame diese 66 von Leipe Fan, also wirklich ohne Schwarz mit an der Bande gelegen, nur mit Pink gearbeitet zum großen Teil. Das war wirklich ein sehr, sehr starkes Break unter diesen Umständen im Decider. Also so ein Break da zu spielen, da hat man sich das dann auch verdient, zum ersten Mal im Crucible Theater dabei gewesen zu sein. Und für Lepe Fan, ich bin immer ein Fan davon, dass auch die Leute bei der WM dann im Hauptfeld sind, die auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Und es wäre schon schade gewesen, wenn einer, der ein Ranking-Turnier wie Lepe Fan heuer gewonnen hat, dass er dann nicht bei der WM dabei ist. Insofern geht es für mich auch in Ordnung, dass Lee dieses Match gewonnen hat.
Aber trotzdem, ne, nach der hohen Führung, also das ist schon bitter für Gao Yang. Und wie du schon gesagt hast, ja, Leipei Fan nach dem Titel hat man ja oft eher so das Gefühl, dass die Spieler dann vielleicht in das ein oder andere Loch fallen könnten. Und die Leistungen danach waren ja jetzt auch nicht so überragend. Hat in der Welsh Open Quali ja verloren, beim World Grand Prix jetzt auch nicht unbedingt so überragend gespielt, Players Championship auch gegen Judd Trump relativ klar verloren. Aber die WM-Qualifikation jetzt nochmal, das ist eigentlich noch so ein bisschen das Sahnetüpfelchen dann für Leipei Fan.
Ja, definitiv. Und dann kannst du am Ende sagen, mit dem ersten Turniersieg und der ersten Teilnahme bei der WM, da kann er dann, egal wie das dann in Sheffield ausgehen wird, im Crucible, muss man sagen, da kann er sehr, sehr positiv bilanzieren, der Chinese.
Und er war nicht der letzte Chinese, der sich heute durchsetzte, sondern Wu Yiza hat es auch geschafft, in einem irren Match gegen Matthew Stevens mit 10-9 zu gewinnen. Nach katastrophalem Fehlstart und eigentlich sehr souveräner Leistung des Walisers ging das Match dann komplett in die Richtung von Wu Yiza und trotzdem blieb Matthew Stevens immer wieder dran. Er zwang dann sogar den Entscheidungsframe und am Ende hat es dann trotzdem nicht gereicht für Matthew Stevens. Aber zwei Sachen zu diesem Match, ne? Wie unfassbar bitter wäre es gewesen für Wu Yiza, nach dieser grandiosen Saison jetzt wirklich so ein tragisches Saisonende zu haben und sich nicht fürs Crucible zu qualifizieren, hat er gerade ja so nochmal umgebogen. Aber bitte trotzdem, was macht dieser Matthew Stevens bei der Weltmeisterschaft, ne? Den siehst du die komplette Saison über nicht. Der versteckt sich hinter den Büschen. Aber zur Weltmeisterschaft zieht er sich ein Kettenhemd an, nimmt sich das Schwert und haut da einmal kreuz und quer durch die Drachen, kämpft sich durch die Rittermenge in die Burg rein, um mal eine äußerst katastrophale Metapher jetzt hier rauszuholen. Aber Matthew Stevens und die Weltmeisterschaft ist irgendwie nochmal eine ganz andere Hausnummer als Matthew Stevens außerhalb von der Weltmeisterschaft.
Ja, und es wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. Ich glaube, genau 25 Jahre nach der Finalniederlage 2000. Also wäre eine schöne Geschichte gewesen, nochmal für Matthew hier im Crucible mit dabei zu sein. Na, aber eigentlich muss man sagen, die ersten vier Frames, die kann eigentlich auch alle Wuyisi gewinnen und dann steht es da 4-0 für den Chinesen und dann geht es gar nicht über die volle Distanz. Also diese vier Frames waren natürlich klasse von hinten aufgerollt vom Waliser, aber die darf eigentlich mit einer Klasse, die Wuyisi mittlerweile auch hat, das darf er so nicht hergeben und das wäre mir auch fast zum Verhängnis geworden dann hinten raus. Aber trotzdem, wie es dann mit 4-5 aus der Sicht von Wuyisi rausgegangen ist, haben wir gedacht, okay, der hat jetzt so viel Selbstvertrauen rausgezogen, von 0-4 auf 4-5 aus der Session rauszugehen. Das könnte jetzt eintönig werden am Abend. Aber nein, Matthew Stevens hat eigentlich lange Zeit da auch die Oberhand noch behalten. Und auch bis dann 8-9 aus seiner Sicht gestanden ist. Also er hat wirklich die Chancen noch auch gehabt, am Abend das Ding für sich zu entscheiden. Auch im Decider, wo er dann eine dünne Schwarze verschießt, für mich der falsche Ball. Also da waren sehr, sehr viele Chancen drinnen und vielleicht war es auch wirklich das letzte Mal oder eine der letzten Chancen auch für ihn, sich für die WM zu qualifizieren, weil der Jüngste ist ja auch nicht mehr. Und heute wäre am Abend noch einmal wirklich die Chance gewesen, vor großer Bühne in Sheffield zu spielen. Aber du hast es gesagt, mit zwei Finalteilnahmen in dieser Saison von Wuyisi, dann ist es auch verdient oder wäre unverdient, wenn er dann nicht bei der WM dabei gewesen wäre.
Das absolut. Und erst damit kommen wir kurz auf den Rekord zu sprechen. Der 10. Chinese, der sich da jetzt qualifiziert hat fürs Crucible. Also mit den vier Gesetzen, die ja ohnehin schon dabei sind, Zhang Anda, Sijia Hui, Xiao Gudong und Ding Junhui, kommen weitere sechs Spieler dazu. Zhu Yulong, Zhao Xintong, Fan Jingyi, Pang Yongshu, Leipei Fan, Wu Yisa. Das ist schon Wahnsinn, oder? Also, wir reden das ja seit Jahren im Prinzip herbei, so ein bisschen die Chinesen, die hoch sich alle jetzt so langsam nach oben spielen, vielleicht sogar an Macht wechseln, Anführungsstrichen dann. Ich habe das Gefühl, so langsam diese Saison, wir haben es schon öfter gesagt, aber es fühlt sich diese Saison ein bisschen danach an, als wären wir jetzt endgültig da angekommen. Wir haben vier Spieler in den Top 16 und das trotz der Sperre. Gut, einige kehren jetzt zurück, aber trotz der Sperre, von der nun wirklich nicht gerade eine kleine Menge an chinesischen Topstars, die auf der Main Tour waren, betroffen waren. Also es ist schon, ja, schon eine kleine Sensation, finde ich.
Ja, aber nach den gezeigten Leistungen, du hast es richtig gesagt, in dieser Saison ist die Sensation für mich gar nicht mehr so groß. Also ich glaube, es ist auch ein Rekord an gesetzten chinesischen Spielern, oder? Also so viele haben wir auch noch nie gehabt und
Ja.
dann auch noch so viele, die sich dazu qualifizieren. Also ich meine, Zhao Xintong zum Beispiel, das ist ja, wenn man das am Papier liest, Amateur, da muss ich ja lachen anfangen, weil das ist für mich ein Top-10-Spieler. Der ist einfach so gut zum Anschauen und auch die Jungen, die da jetzt nachkommen, Wu Yisi, Pang Yongshu. Also das ist schon gewaltig, was die jetzt eine Bandbreite an jungen Spielern haben. Und ich würde mir da ja aus Sicht der Engländer oder der Briten im Allgemeinen ein bisschen Sorgen machen, weil was von Jungen nachkommt, sind die Chinesen ja weit, weit voraus für mich, auch was die Qualität betrifft und auch in der Breite. Also wenn der Trend sich wirklich so abzeichnet, dann wird es immer mehr werden und irgendwann wird auch China das Land sein, das die meisten Spieler stellen wird. Da bin ich mir fast schon relativ sicher.
Bis dahin ist es noch ein bisschen, aber der Trend deutet sich tatsächlich irgendwo ein Stück weit an. Aber wir sind noch nicht durch. Ein Match haben wir noch. Matt Selt gegen Jimmy Robertson. Und da sind wir so ein bisschen beim Drama angekommen. Denn Jimmy Robertson darf dieses Match nie und nimmer verlieren. Was hatte der an Chancen, es zu schaffen? Nicht nur im Entscheidungsframe, auch davor. Er hat einfach viel zu lange gebraucht, um seinen Wahnsinnsvorsprung, den er hatte, er lag 8 zu 3, ne, vorne,
Ja.
irgendwie über die Ziellinie zu bringen. Also, wie sehr kann man eine Qualifikation noch versemmeln? Ich habe jetzt mitgekriegt, nach dem Match hat er sich sogar noch beschwert über Matt Selt, dass der ihn so ein bisschen abgelenkt habe. Matt Selt hat sich jetzt auch entschuldigt irgendwie. Dafür fühlt sich jetzt wohl auch nicht so gut. Also keine Ahnung, was da jetzt tatsächlich los war. Aber also Matt Selt darf dieses Match nie und nimmer gewinnen.
Aber
Oder umgedreht. Umgedreht.
es passt doch zu Jimmy Robertson, oder?
Irgendwie schon, irgendwie schon.
Es spiegelt doch irgendwo seine ganze Karriere wider. Spielt wirklich eine sehr solide erste Session, wo er, und in diesem Match war es für ihn so wichtig, dass er die Frames diktiert, und zwar nach seinem Spiel. Das ist das Flüssige. Bei ihm scheitert es oft einmal, dass er auch keinen Plan B so wirklich hat. Wenn das Scoring nicht funktioniert, dann läuft gleich alles schief. Und so war es dann irgendwie am Abend. Er ist einfach in keinen Rhythmus gekommen, und diese 10 Frames hat dann alle Matthew Sell gewonnen, die umkämpft waren. Also man muss sagen, das hat er sich wirklich selbst zu verschulden. Und dann natürlich die Krone hat dem Ganzen das aufgesetzt, dem Decider. Das heißt einmal ein Bild, also das hätte auch Potenzial gehabt, diese 2-Stunden-Marke da zu erkracken, wie damals bei Fergal O'Brien und Dave Gilbert. Also wo da die Roten waren am Anfang, war auch mein Lieber, das dauert halt wirklich bis Mitternacht. Aber sie haben es dann eigentlich noch ganz gut gemacht von der Zeit her und hat dann im Endspiel auf die Farben eine, okay, halblange Pinke auf die Ecke. Aber in dieser Situation musst du diesen Ball ganz einfach lochen. Und Matthew Sell träumt dann ab Pink und Schwarz zum 10-9 Sieg. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Matthew Sell. Ich hätte mir da lieber Jimmy Robertson gewünscht. Das möchte ich ja auch sagen an dieser Stelle. Aber so ist es nur normal. Snooker ist einfach kein Wunschkonzert. Aber Jimmy Robertson mit dieser großen Führung und der Chance im Decider, also du hast es richtig gesagt, darf er nicht verlieren, ist sicherlich ein Dämpfer. Und man wird sehen, ob das auch längerfristig noch ein bisschen hängen bleibt bei ihm.
Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Niederlage ist, die ein bisschen mehr wehtut, als ja, wenn man dann mal hier so mit 10-5 rausgeht. Ja, und jetzt sind wir durch. 16 Gesetzte, 16 Qualifikanten. Morgen 9.45 Uhr deutscher Zeit gibt es die Auslosung, oder heute 9.45 Uhr, je nachdem, wann ihr das hört. Wahnsinn. Und dann geht Samstag der Wahnsinn im Crucible tatsächlich los. Noah, ich glaube, wir freuen uns.
Aber es ist doch wieder Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Jetzt ist die eigentlich, das erste Turnier ist jetzt schon wieder vorbei. Sagen wir, ein paar Tage kurz zum Durchschnaufen und dann zum Holen, und ab Samstag geht der Wahnsinn weiter in irgendeinem Theater, wo seit 1977 sich jedes Jahr im Frühjahr ein Drama abspielt, und das wird auch heuer wieder der Fall sein. Also man freut sich da wie ein kleines Kind auf Weihnachten, und das wird auch nicht Jahr für Jahr wird das nicht weniger. Also ich bin wirklich schon gehypt und kann mir vorstellen, du, der heuer erstmals auch vor Ort sein wird ein paar Tage, dann wird es wahrscheinlich auch von der Anspannung her wahrscheinlich nervöser als je zuvor, oder? Mit diesem Gedanken, dass du auch live dabei sein wirst.
Ach, nervös geht, aber Vorfreude überwiegt gerade alles. Und ich bin jetzt mega gespannt, welche Matches es dann morgen geben wird. Und dann steht natürlich auch noch die große Frage im Raum, wird Ronnie O'Sullivan spielen oder wird er nicht spielen? Das alles...
Das zieht er nicht mehr zurück, oder?
Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, er kündigt es, glaube ich, ne, 17. oder 18.04. will er sagen, also morgen oder übermorgen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er auf die Auslosung wartet und dann guckt, wer da so kommen könnte und dann entscheidet. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass wir es dann morgen Nachmittag schon wissen, denn morgen Nachmittag gibt es dann unsere große WM-Vorschau mit allen Matches, mit der kompletten Auslosung und natürlich dann auch mit Gästen. Ja, und dann geht's in den 17-Tage-Marathon im Crucible Theater. Und da verpasst ihr natürlich nichts. Andreas, Noah, Kati und ich werden euch die gesamte Weltmeisterschaft über begleiten und euch mit allen möglichen Infos und hoffentlich dann auch Interviews von vor Ort versorgen. Also bleibt dran, das war's erstmal von der WM-Qualifikation. Wir hören uns morgen oder heute, je nachdem, wann ihr es hört, mit der Vorschau. Und dann viel Spaß mit der Weltmeisterschaft im Crucible Theater.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.